Parashat Noach, in der Parashat dieser Woche, haben wir, also es gibt erstens natürlich, wenn Menschen an Parashat Noach denken, dann denken sie direkt an der Geschichte mit der Sintflut. Das stimmt. Es steht drin. Es nimmt sogar einen gesunden Bruchteil der Parashat in Anspruch. Aber nach der Sintflut kommt Noach aus der Teva, aus der Arche raus. Es gibt übrigens eine tolle jüdische, also eine bekannte Geschichte. Dafür brauche ich ein Chumash dabei. Es gibt Kreisen, wo nicht alle chassidische Kreisen, aber manche bestimmte chassidische Kreisen, wo die Geschlechtertrennung so weit durchgezogen wird, dass sie sogar in der Sprache voneinander getrennt sind. Das heißt, dass man sogar, insbesondere wenn man mit Kindern, mit Jungen spricht, ungern das Wort Frau sagt. Und dann erzählt man, dass ein Rebbe in der Schule mit kleinen Kindern folgenden Vers im Kapitel vor diesem vorgelernt hat, weil Dabere Elokim el Noach Lemor, er hat es eigentlich anders ausgesprochen, weil Dabere Elokim el Noach Lemor, und der Allmächtige hat zu Noach gesprochen und sagte, Zaymen Ataivu, geh heraus aus der Arche, Atu, du, ve Ishtechu, und Ishtechu, Ishtechu, ja, und Vanecha, und deine Söhne, und Eschewa Necha, und Eschewa deine Söhne. Itach mit dir. Und fragt ein Kind, sagt der Rebbe, was ist das Ishtecha? Ja, das ist ein Ishtecha, ist Ishtecha. Nein, nein, Rebbe, was ist Ishtecha auf Jiddisch? Und dann hat der Rebbe ein Problem, und dann sagt er, Ishtecha, das ist so etwas, ich habe das, und mein Vater hat das, und wenn du groß sein wirst, wirst du auch haben. Dann denkt er einen Moment nach, sagt der Rebbe, ich weiß. Was? Mit deinem Buckel.
Ich habe jetzt auf Glatze getippt.
Es wäre ähnlich. Die hat eine große Kippa, die haben die Glatze nicht gesehen. Okay, jetzt kommen wir allerdings, was ich mit dem Witz meinen wollte, ist, dass nach der Geschichte mit der Sintflut sie aus der Arche rausgehen und das Leben fängt wieder an. Bevor wir zu Rashi kommen, möchte ich hier eine ganz kleine Analyse darstellen. Ich habe, dazu sage ich mal Baruch Shekivanti, weil ich habe sie mal selbst in Shiurim vorgelernt. Und dann habe ich entdeckt, dass ich nicht, es ist nicht meine Erfindung, andere haben es auch gesagt. Ich nehme an, wir haben es erfunden, einfach weil, also gleichzeitig, parallel, weil es relativ klar ist. Ja, es ist, man braucht nicht so gewaltig viele Kenntnisse dafür. Aber, immerhin, ich nenne das die Entstehung der Gesellschaft in vier Akten oder in vier Wiedergeburten, also drei Wiedergeburten, ja, vier Geburten der Gesellschaft. Wir haben erstens Adam vor der Sünde. Wir haben in der Vergangenheit schon im Shiur, die Parasha literarisch betrachtet, davon gesprochen, dass eigentlich die ganze Geschichte mit dem Nachash, mit der Frucht des Baumes der Erkenntnis, dass es eigentlich eine Geschichte der Sexualität ist. Und Adam soll eigentlich komplett seine Triebe beherrschen. Findet man ein Wesen, das seine Triebe ganz beherrscht, ein Engel. Ja? Und Adam vor der Sünde ist also, der Mensch soll ein Engel sein, ein fleischlicher Engel. Es ist halt nicht dazu, dabei geblieben, der Mensch hat nicht kooperiert. Und deshalb haben wir, der Vorhang kommt nach unten, geht wieder auf, weil Adam und Chava aus der Teva verbannt wurden. Und was ist dann die nächste Geschichte? Es werden zwei Kinder geboren und die bringen beide Opfer und der eine verprügelt den anderen zu Tode. Ein Verbot der Tötung, des Mordes wurde noch nicht ausgesprochen. Das heißt, in Parashat Bereshit, nach der Vertreibung aus dem Garten Eden, gibt es ein deutliches Gefühl, das nicht artikuliert ist, aber es spielt eine riesige Rolle auch in der Geschichte unserer Parashat. Nämlich, dass der Mensch, es wird erwartet, dass der Mensch intuitiv moralisch handeln kann, moralisch und ethisch handeln kann. Und was entdecken wir gleich? Ein Bruder verprügelt den anderen zu Tode. Und was ist am Ende der Parascha? Kimala ha'aretz chamas mipnehem. Die Welt hat sich mit Gewalttätigkeit gefüllt. Unsere Weisen übersetzen Hamas eher als eine Art. Hamas ist eigentlich ein Sachwort in der rabbinischen Gesetzesterminologie. Es steht dafür, wenn ich gerne jetzt, ich möchte das gerne haben. Das gehört aber der Bibliothek des Institutes Jüdische Studien unter Führung von Dr. Ruth Winkler. Und ich möchte es unbedingt und sie braucht es. Und ich tue so viel Druck ausüben, bis sie mir das für eine bestimmte Summe verkauft. Gerne hat sie es nicht gehabt, sei es denn, dass ich so viel gezahlt habe, dass sie gleich zwei bestellt. Ich war ehrlich, ich habe ihr gezahlt. Aber auch diese Handelsweise wird halachisch als Art des Diebstahls betrachtet. Ich habe gezahlt, das ist kein Diebstahl, das ist Hamas. Gewalttätig Geschäften führen. Ich glaube, was unsere Weisen damit sagen wollen, ist, sogar das ist Hamas. Nicht nur. Ja, Hamas könnte auch viel mehr, wenn das Hamas ist, dann viel mehr auch. Aber das Gefühl am Ende haben wir, es kommen die Bnei Elohim, auch ein Schuhwert. Wer sind die Bnei Elohim? Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen oder muss ich das anders aussprechen? Also ist hier der Name Gottes erwähnt, wie ich das jetzt nicht vorgeschlagen habe? Oder heißt es Mächtige, wie ich das jetzt, weil ich habe ja Elohim gesagt, also meine ich nicht damit Gott, sondern die Mächtigen. Und sie nehmen sich alle Frauen, die sie gerne wollen, zur Frau. Die vielleicht auch, also davon hat man das Gefühl, es werden Mädels aus ihrem Elternhaus weggerissen, es werden verheiratete Frauen von ihren Familien, Ehemänner und Kinder weggerissen. Es wird weder den Männern dort noch den Frauen, die dort verwickelt sind, gefragt, was sie da wollen. Also Gewalttätigkeit auf dem sexuellen Gebiet, Gewalttätigkeit auf dem finanziellen, also Eigentumsgebiet. Das ist, was eigentlich den Sintflut bringt. Und unsere Weisen sagen zu dieser Hamas, lo nechtam gesar dinam. Es ist ausgerechnet wegen des Diebstahls, wegen des Raubs, dass das Urteil, die Entscheidung bezüglich jener Generation gefällt wurde. Und dann kommt das Sintflut. Und jetzt geht der Vorhang wieder auf Szene Nummer 3. Szene 3 ist zum ersten Mal, wie wir jetzt sehen werden, werden Verbote dem Menschen gegeben. Gott sagt dann, schließt mit noch einen Bund und sagt, jetzt habt ihr aber etwas zu beachten. Wir werden ein Subset davon sehen. In den Digmara, in Masechet Sanhedrin. Die Gemara lehrt aus diesen Versen hier die sieben noachidische Gebote. Wir werden jetzt nicht alle sieben anschauen, wir werden uns nur mit einem kleinen Bruchteil auseinandersetzen. Aber immerhin sehen wir hier, wie der Mensch explizite ethische bzw. auch moralische auch Gebote, Verbote gegeben. Das hat ihm irgendwie nicht, war nicht wirksam genug. Auch das hat die Menschheit versäumt oder falsch verstanden oder nicht umgesetzt. Und was ist dann die nächste Szene übrigens? Nach, was wir heute lernen werden? Die Geschichte mit dem Babelturm. Eine Geschichte, die eigentlich sehr, wenn man den Text im Chumash liest, und das ist dann ein Auftrag für Shabbat, also zu Hause, ja. Wenn man den Text liest, dann ist er ein Text, der eigentlich sehr viel offen lässt. Es fehlen wesentliche Elemente im Text und man spürt, dass das absichtlich so ist. Er lässt uns ahnen, dass es große Lücken in der Geschichte gibt, dass vieles ungesagt blieb. Aber was ist? Sie wollen einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht, ja? Und sie wollen jetzt, wir wollen jetzt namhaft sein. Wer griechische Mythologie gelesen hat, der findet gleich einen Anschlusspunkt. Ja? Wir wollen einen Namen haben, wir wollen wichtig sein, wir wollen die Helden sein. Wir sind die Heroen. Ja? Das heißt, in jüdische Übersetzung, wir wollen den Krieg gegen den Monotheismus, wir wollen den Krieg gegen Gott anzeigen. Wir sind nicht bereit, Weisungen von Gott zu haben. Und deshalb gibt es die vierte Phase der Menschheit, als Gott sich entscheidet, naja, die gesamte Menschheit ist jetzt noch nicht bereit, ist noch nicht so weit, dass sie diese Werten aufnehmen und umsetzen. Ich werde jetzt einen, ich werde einen, denke, es ist eine PR-Person finden, jemand, der eine Marketingagentur eröffnen wird, und zwar eine dynastische Marketingagentur, damit seine Familie das auf Dauer verbreiten wird, und so wird das in die Welt kommen. Und jetzt empfehle ich mal ein Buch, das interessant ist. Es ist ein Buch, das sich das ist oft auf der auf dem wie heißt das eine Sekunde? Sieben. Saum. Auf dem Saum zwischen Geschichte, Meinungsforschung und Religion befindet. Also es ist nicht religionsneutral, es ist ein deutlich aus jüdischer Sicht geschrieben. Sehr interessantes Buch, das heißt World Perfect. Ich weiß nicht, ob es noch zu erhalten ist oder nicht, aber ich weiß, dass der Autor auch eine ganze Reihe Kurse, einen Kurs darauf basiert hat und seine Webseite einen Teil vom Buch auch darstellt. Also World Perfect kann man auch online finden. Die These des Buches ist sehr einfach. Er hat eine Meinungsumfrage durchgeführt von einer großen Menge Leute, um zu wissen, was den Menschen, was die Menschen als wichtigste Werten betrachten. Und er hat daraus sechs Werten destilliert und dann sucht er sie in der Weltgeschichte und er findet, dass all diese sechs Werten eigentlich in der Antike nicht besonders hochgeschätzt waren. Also das ist weit, weit, heutzutage sind sie sehr wichtig. Damals war es erbärmlich und er behauptet und zeigt eigentlich, wie das eine vernünftige Interpretation der Geschichte ist, dass eigentlich das jüdische Volk diese Werte hochgehalten hat und durch passive Osmose sie auch weitergegeben hat. Manche der Werten sind erst in den letzten 100, 200 Jahren in der Gesellschaft richtig aufgenommen worden, also umgesetzt worden. Theoretisch viel früher, aber in Wirklichkeit. Also manches kommt ganz spät, anderes kommt früher. Okay, also wir sind hier im Bundestext mit Noach. Gott segnet Noach und seine Kinder, sagt pro Uvo. Ein Satz, der uns sehr bekannt ist, der allerdings einen eigenen Schiur verdient. Seid fruchtbar und mehrt euch. Und dann, also Gott segnet sie, und dann kommt jetzt, kommen die Regeln. Ach, Basar benafsho. Vierter Vers. Gott sagt, ihr dürft alles essen. Also erstens, alles, ihr dürft sogar Tiere essen. Darf ich mal hier in 9, 3, eine Sekunde. Das 9, 3. So. Kol remes asheruchai. Jedes Kriechendes, jedes Fleisch, ja, das lebt. Lachem yelochla. Dürft ihr essen. Kejerek esse, genau wie das Grüne, das Gras, habe ich euch alles gegeben. Ihr dürft alles essen. Da, das unterscheidet sich von was dem Adam gesagt wurde. Das Adam durfte alles Jerek Esef essen. Ja, alles, was wächst, durfte er essen. Es steht nicht bei Adam, dass er Fleisch essen durfte. Allerdings betonen verschiedene Kommentare, das, was auf Basis, was wir jetzt lernen werden, dass nicht der Verzehr von Fleisch dem Adam untersagt wurde, sondern die Tötung der Tiere. Ganz wichtiger Punkt. Für alle, die noch die so ein bisschen vegetarische Neigungen haben. Das Essen an sich ist nicht das Problem. Die Frage ist, hat der Mensch Erlaubnis, um ein anderes Lebewesen umzubringen? Und die Antwort zu Noach ist deutlich ein Ja. Ach, aber Basar, Fleisch, benafsho, damo, ihn oder mit seiner Seele sein Blut. Lotochil sollt ihr nicht essen. In der deutschen Übersetzung hier von Dessauer, jedoch Fleisch mit seinem Leben, sein Blut sollt ihr nicht essen. Also Nafsho, Seele oder Leben ist jetzt unwichtig. Was soll das sein, sagt Rashi. Ach, Basar ben Nafsho bei 4, er verbot ihnen, ja. Asar lehem ever minachai, er verbot ihnen, ein Glied eines noch lebenden Tieres zu verzehren. Kolomar, das heißt, Kolzmanschnafschobo, solange die Seele noch im Tier ist und ein Glied abgerissen wird. Die Maasai, höre ich, die Maasai finden, man soll nicht ein ganzes Rind umbringen, wenn man nur einen Steak braucht und man könnte einfach ein Stück rausschneiden. Also, ja, eben. Wir sind nicht, wir sind nicht cool damit. Okay. Benafsho damo. Was heißt das, Benafsho Damo, mit seiner Seele, sein Blut? Benafsho Bo, also noch seine Seele hat, es lebt noch. Und also das ist das Verbot jetzt von Ever Minachai. Übrigens heißt Basar Benafsho Damo Lotochelo. Rashi legt das aus nach rabbinischer Exegese. Hare Ever Minachai. Das schließt ein Glied eines lebendigen Tieres. Va'af Benafsho Damo Lotochelo. Und obwohl Noachiden Blut essen dürfen, dürfen sie es nicht essen, Benafsho. Das Blut, Haredamim Minachai, Blut, das von einem lebendigen Tier gekommen ist, darf man, also wenn es noch lebt, darf man nicht konsumieren. Okay, also erstes Verbot, das wir hier finden, ist, ein Tier, ja, darf man zwar umbringen, um zu essen, aber man darf nicht, ja, auf grausame Weise, das, was man essen will, entfernen, wenn es noch lebt. Das darf man nicht. Dann kommt ein Kontrast in der Tora. Ach, aber, das ist also erstens, ihr dürft alles essen. Dann aber, nicht Ever Menachai, nicht. Ever Menachai ist das halachische Konzept, ja. Nicht ein Glied von einem lebendigen Tier abgerissen. Und dann, ach, noch ein Aber. Et dimchem, euer Blut, lenafshotechem, woran euer Leben ist, oder zu eurer Seele. Et rosh, werde ich fordern. Miat kol chaya, von jedem Lebendigen werde ich es fordern. Und mir, das heißt, auch wenn ein Tier einen Mensch umbringt, und jetzt der Kontrast noch mehr, um mir da Adam, und vom Menschen. Miat ish achiv, von einem, dem Nächsten, seinem Bruder. Edroshet nefesh Adam, werde ich sein Leben fordern. Das hier ist sowohl ein Mordverbot, als gleich damit auch ein Gebot, Mörder nicht freizulassen. Nicht einfach gehen zu lassen, man muss sie richten. Schofech, sechsten Vers, Schofech Dam Ha'Adam, wenn das Blut eines Menschen vergießt, Ba'Adam Damo Yishafech, durch Menschen soll sein Blut vergossen werden. Es gibt eine Todesstrafe für Mord. Und begründet wird das mit Ki Bezelem Elokim, das ist ein Verweis schon auf der Schöpfungsgeschichte, denn im Ebenbilde Gottes, Asayit Adam, hat er den Menschen gemacht. Sagt Rashi. Fünfter Vers, Va'achet dimchem. Was ist das achtes Aber? Afal pi sheitarti lechem nitilat neshama bivhema. Obgleich ich euch gestattete, dem Tiere, das zu eurem Genusse dient, das Leben zu nehmen, et dimchem, euer Blut, euer eigenes Blut, et rosh me'ashofech damatzmo, werde ich aber von demjenigen fordern, der es vergisst. Lenafshotechem, was heißt, für eure Seelen, was ist das extra Wort hier? Avachonek atzmo, auch wer Selbstmorde geht, wörtlich heißt es, der sich selbst erdrosselt. Afal pi shelo yatza mimenu dam, obwohl es kein Blut, also dimchem lenafshotechem, ob mit Blut oder ohne Blut. Ja, es macht jetzt nicht aus. Rashi nimmt zwar an, dass wer ja, gehängt wird, Selbstmord beging, oder wenn er nicht hingerichtet wurde, ja, also wir sprechen ja nicht von einer gesetzlich vorgeschriebenen Hinrichtung. Also wer gehängt wird, hat sich selbst gehängt. Das ist die Annahme. Und wer blutig umkommt, wurde ermordet. Aber eigentlich gibt es keinen Grund, um die so getrennt zu sehen. Ja? Das ist distributiv. Selbstmord gilt in beiden Fällen und Mord gilt in beiden Fällen. Aber was Rashi damit meint, ist, wir haben hier einen doppelten Ausdruck. Euer Blut zu euren Seelen. Warum, ja, zu eurem Leben, zu euren Seelen, warum gibt es diesen doppelten Ausdruck? Weil wir hier nicht zwischen einer blutigen und blutlosen Tötung unterscheiden. Beides zu gleich geworden. Es soll keine mit einer Ausrede kommen. Ich habe ja kein Blut vergossen. Ja? Miad kol chaya, von jedem Tier. Warum muss Gott jetzt betonen, dass die Tiere Menschen nicht essen dürfen? Interessante Rashi hier. Weil gerade Sintflut war. Weil gerade der Mensch größtenteils umgekommen ist. Da könnte man denken, dass ein menschliches Leben nicht so bedeutend ist. Ein Mensch darf keinen anderen Mensch umbringen. Was ist aber mit? Aber da muss das menschliche Leben geschützt sein oder nicht? Das ist eigentlich, Rashi meint es nicht so natürlich, weil die ganze Auffassung später gekommen ist, aber es gibt eine romantische Primitivismus. Ja? Die Menschen schauen auf dem edlen Wilden und sehnen sich danach. Das kennt gerade jetzt, ohne dass wir diese Terminologie verwenden, kennt das in den letzten, seit ungefähr 2000, ich muss das mal anschauen, eine Wiedergeburt. Was denn ist eigentlich es gibt diese Reality-Fernsehen-Shows wie also Dschungel, wie heißt das? Camp. Camp, ja, Dschungel Camp. Sorry, meine Ignoranz in den Titeln. Ja. Aber nein, diese kulturelle, wir sehen es auch in den letzten 5 Jahren in der, was die extremeren, also ich bin dafür, dass man die Umwelt schützen soll, aber es gibt dennoch Umweltschützer, die ganz extrem sind und nicht unproblematisch sind. Bei denen spürt man auch das Gleiche. Es ist eigentlich eine Sehnsucht nach einer Welt, in welcher, also in Extrem ist, es gibt Menschen, die sagen, ich möchte keine Kinder haben, weil ich möchte eigentlich die Welt nicht, ja, CO2, also ein Kind belastet die Umwelt. Das ist jetzt das Extreme, das Verrückte. Ja, also wie sagen dagegen, nein, der Mensch hat einen besonderen Status in der Schöpfung und das Gott verwarnt, sagt, die Tiere dürfen den Menschen auch nicht umbringen. Okay. Jetzt wird es noch ein bisschen interessantes. Es heißt hier, Umiyada Adam, vom Menschen werde ich fordern, das Leben, das er genommen hat. Miyad Ish Achiv. Von der Hand eines Menschen, seines Bruders. Was soll das? Ja, es wurden faszinierenden Dingen in den unterschiedlichen Kommentaren geschrieben. Manches, das eigentlich sehr, sehr, sehr zeitgemäß ist. Aber erstens schauen wir, was Rashi zu sagen hat. Miyad Ish Achiv, vorletzte Zeile im hebräischen Text. Vorletzte Zeile im deutschen Text. Sheu ohev lo ka'ach. Wir lieben einander wie Brüder. Und wie kommt es dann, dass der andere umgekommen ist? Warag Shogeg. Er hat ihn unabsichtlich getötet. Aniedrosh im lo yigle vi vakesh et avon limchol. Was ist das? Ich lese noch ein bisschen weiter in Rashi, dann komme ich hier zurück auf dieses, auf diesen Satz. Schafer Schogeg, dann auch der unabsichtliche Mörder. Wir nennen das ein Mörder. Ich weiß, in Deutsch sagt man das nicht so. Ja? Wenn es unabsichtlich ist, dann nennt man das Tötung.
Totschlag.
Aber in Hebräisch sagen wir Horeg Beschogeg. Das ist ein sehr interessanter Begriff. Der Horeg Beschogeg wird anders eingestuft als jemand, der Horeg Bemesid ist. Also der absichtliche Mörder ist ein absichtlicher Mörder. Aber der Unabsichtliche kann sich nicht von der Schuld gänzlich befreien. Er trägt eine Schuld. Mhm. Es gibt auch Horeg Beones. Ja, das ist nicht einmal Totschlag. Er hat getötet, aber es war nicht Absicht. Und dann kann man sehr interessante Fragen stellen, wenn man eine reale Situation vor den Augen hat. Wer trägt die Verantwortung für was? Aber hier will Rashi betonen, Schafa Shogeg, ach der Unabsichtliche, Zarich Kapara braucht Sühne. Es reicht nicht nur Entschuldigung zu sagen, es reicht nicht, dass man feststellt im Gericht, dass er es nicht absichtlich gemacht hat. Er braucht Sühne. Seine Seele ist belastet mit der schrecklichen Tat der Tötung eines anderen Menschen. Wenn es keine Zeugen gibt, wohin und ich nah, und er kommt sich nicht selbst melden, dann tut der heilige Priester, sei er das von ihm fordern, wie unsere Weisen ausgelegt haben. Was ist das? Also, es gibt eine Verordnung in der Tora, dass wenn jemand unabsichtlich einen anderen Menschen umgebracht hat, und zwar nicht ohne Schuld oder mit sehr geringer Schuld, sondern er trägt tatsächlich eine Schuld, dann schreibt die Tora vor, dass diese Person ins Exil muss, darf nicht zu Hause bleiben, darf sogar von einem Verwandten umgebracht werden. Es gibt eine ganze interessante moralische Frage, ob damit gemeint ist, dass der Verwandte ihn umbringen darf, wenn er einfach so bestürzt ist, dass der Mörder so rund läuft, oder dass der Verwandte eigentlich den Mörder bedrohen soll und tatsächlich darauf zielen. Aber die Gemara sagt, dass man zwei Talmidei Chachamim mitgeschickt hat mit dem ins Exil gehenden. Sollte der nahe Verwandte auf ihm stoßen, dass die zweite mit Chachamim vielleicht noch überzeugen, dass alles gut ausgeht. Das heißt, wir wollen eher wenigstens bei jenen Mördern, die ins Exil wollen, wollen wir, dass das auch so umgesetzt wird. Und er geht ins Exil. Was heißt das? Es gab 6 große und 42 kleine Städte der Levim, weil die Levim ja kein Distrikt für sich hatten. Es gab kein Levim-Kanton, keine Provinz, kein Bundesland für Levim. Sie waren überall, hatten eigene Städte. Diese waren die Schutzstädte. Und was hier steht, ist, Gott wird verlangen, wir fordern das Leben des Umgebrachten. Und Rashi legt es aus, sowohl von jemandem, der absichtlich mordet, als von dem, der nicht absichtlich. Also, was ist die Differenz? Sagt die Gemara, schildert Folgendes. Eigentlich müsste der unabsichtliche Mörder ins Exil gehen. Und was ist, wenn er es nicht tut? Und eigentlich müsste der Absichtliche umgebracht werden. Aber was ist, wenn es keine Zeugen für weder noch gibt? Und sie melden sich nicht. Keine Selbstanzeige, keine Weiß. HaKadosh Baruch Hu mazminam lepundak echad. Sorgt der liebe Gott, dass sie eines Tages irgendwo zu Gast sind, zusammen, an einem Ort. Und der eine steht auf dem Leiter. Er geht hoch, runter. Ja? Und plötzlich bricht sich eine Sprosse. der Leiter, und er fällt auf dem anderen und der andere stirbt. Und kein Mensch weiß, es ist ein schreckliches Unfall eigentlich. Und wir werden Trauerreden halten. Aber was wir nicht wissen, ist, dass der andere eigentlich ein Mörder ist. Und Achtung, das heißt nicht, dass jeweils, wenn ein Unglück geschieht, dass die Person, die dabei umgekommen ist, dass diese Person heimlich eigentlich ein Verbrecher war. Das habe ich nicht gesagt. Das ist ein Thema für einen anderen Schüler, nämlich, dass es, das habe ich, ich meine, einen Aufsatz auf meine auf meiner Webseite. Gott wirkt oder straft oder wirkt durch die Natur. Das war eine Reaktion auf der Rede des damaligen schweizerischen Bundespräsidenten, eidgenössischen Präsidenten, ja, die er gehalten hat als Reaktion auf der asiatischen Flutwelle Ende 2004, weil er dann gesagt hat, Gott straft nicht durch die Natur. Ich habe gesagt, naja, schon, aber das heißt nicht, dass jeweils, wenn etwas schief geht, dass wir genau wissen, dass das eine Strafe war. Und man kann eigentlich Quellen dazu zitieren, wenn etwas schlecht geht, dann kann das eine Strafe sein, es kann auch eine Herausforderung sein, es kann auch die Folge von menschlichen Fehlverhalten sein. Im Fall von der asiatischen Flutwelle gab es ganz viel davon, denn man hat ganz dicht beim Meer gebaut, man wusste, dass man in eine Flutwellenzone ist, und man hat trotzdem, dass jahrelang Vorwarnung von Experten vorhanden war, es versäumt, eine Tsunami-Warnanlage in der ganzen Region einzurichten. Also das würde einen Teil des Geschehens erklären, nicht, dass die ertrunken sind, Schuld haben, sondern dass jene Behörden, jene Beamten, die sich weigerten, und das tun jene Politiker, die sich weigerten, um die Budgets freizugeben, dass die Blut auf ihren Händen haben. Aber jetzt kommen wir zurück zu unserem Rashi hier. Sagt, der eine fällt auf dem anderen, und der gefallen ist, ist gefallen, weil er auf eine schlechte Leiter gegangen ist. Also er muss ins Exil jetzt. Das heißt, schlussendlich wird er doch dorthin gehen müssen. Und der Mörder wird schlussendlich sein Ende finden. Und das ist, worauf Rashi hier hinweist. Gott sagt, ich werde miyad ha'adam, miyad ishachif edrosh et nefesh ha'adam. Ich werde das Leben fordern von den Menschen, die anderen Menschen umbringen. Und sogar wenn es ishachif ist. Es gibt noch eine andere Erklärung, die auch sehr zeitgemäß ist. Die möchte ich unbedingt erwähnen. Es gibt Fälle, wo man Menschen umbringt, weil es eine Feindschaft gibt, weil eine Konkurrenz da besteht, Mord. Es gibt Fälle, wo Menschen, sie achten nicht auf, was sie tun, welche Risiken sie eingehen und gefährden dadurch andere Menschen. Aber es gibt auch Fälle, wo Menschen umgebracht werden aus Verbrüderung. Weil sie sich lieben, bringt der eine den anderen um. Und damit meine ich jetzt nicht die Leidenschaftsmorden, nennt man das so auf Deutsch? Leidenschaftliche, ja. Sondern ich meine eher die Euthanasie. Heute Morgen begegnete ich in der Grünanger Gasse Rabbiner David Rosen, der auch den Staat Israel in den religiösen Angelegenheiten vertritt, der vor kurzem zusammen mit dem Vorsitzenden der zuständigen Kommission des Oberrabbinats Israels im Vatikan war, wo sie zusammen mit dem Vatikan, zusammen mit muslimischen Anführern eine Deklaration eben gegen die Euthanasie unterschrieben und verkündet haben. Miyad ish achiv. Was Rashi hier betont. Shofech dam Adam, sechster Vers, haben wir schon gelesen. Vor, dass ich jetzt Rashi betrachte, der eine wichtige textuelle Bemerkung macht, möchte ich hier betonen, manchmal redet Ruth oder rede ich, oder vielleicht machen Sie das auch manchmal, von einem, erwähnen ein Wort, ein Fachbegriff, namens Chiasmus. Und weil verschiedene hier stammen. Okay. Ein Chiasmus ist eigentlich eine literarische Form, nicht, ich muss aufpassen, literarisch tönt so eher für ein ganzes Kapitel. Ich meine hier manchmal in einem Satz, manchmal in einem Kapitel, es gibt alles. Es ist eine literarische Form, die im Tanach häufig angewendet wird. Wer den Sidur von vom emeritierten Oberrabbiner Lord Jonathan Sacks anschaut, wird das, glaube ich, in der Einführung sehen, wo er das betont. Wir sind es gewohnt, dass Texte linear geschrieben sind, von Anfang bis zu Ende. Aber es gibt im Sidur, es gibt im Chumash, es gibt im Kreis geschriebene Texte. Hier haben wir das schönste, leichteste Beispiel im ganzen Tanach. Shofech Dam Ha'adam, Ba'adam Damo Ishafech. Das nennt man so A, B, C, C, B, A. Ha'adam Ba'adam, Mensch, Mensch. Dam Damo, Shofech Ishafech. Gut, von der äußeren Seite das gleiche Verb, natürlich anders konjugiert. Wir haben im Mitten Blut, Blut und im Mitten haben wir Mensch, Mensch. Das ist ein im Kreis geschriebenen Satz. Wo begegnen wir das sehr häufig? Nicht in drei Schichten, sondern in zwei Schichten. In der Amida. Modima nach Nulach. Wir danken dir, wir gestehen, wir tun anerkennen. Dort heißt es, Nodelecha, wir danken dir. Al-Chayenu am Surim Biadecha, für unser Leben, das in deiner Hand gegeben ist. Weil Nishmotenu abgudot lach, für unsere Seelen, die bei dir in Aufbewahrung sind. Weil Nisecha Shem Chol Yom, für deine Wunder, die mit uns täglich sind. Weil Niflotecha, und für, naja, es gibt verschiedene Wörter für Wunder auf Hebräisch. Ich weiß nicht, ob es in Deutsch so leicht geht. Nissim sind eigentlich sehr offene Wunder, die biblische Wunder, die klassische. Niflaot sind Wunder, die sich leicht als Natur verstehen lassen. Weil Niflotecha Shebcholet. Also Nissim gibt es täglich und Niflaot gibt es jederzeit. Erev Avoker V'Tzahoraim, abends, morgens und nachmittags. Und jahrelang habe ich das linear gelesen, was falsch ist. Linear heißt es, ja, immer haben wir eine Flower. Wir haben sie am Abend, wir haben sie am Morgen, am Nachmittag. Das ist nicht, was dort steht. Was dort steht, ist Nodelecha am Anfang. Nodelecha, wir danken dir. Erev Avoker V'Tzahoraim. Am Abend, am Morgen, am Nachmittag. Wer kennt das? Am Abend ist Arvit Mariv. Am Morgen ist Shacharit. Und nachmittags ist Mincha. Wir danken dir. Für was danken wir dir? Das steht im Mitten. Vier Dinge. Unser Leben, unsere Seelen, deine Wunder und deine alltägliche Wunder. Okay? Das ist im Kreis geschrieben. Es gibt noch viele andere Beispiele. Ich wollte das nur betont haben. Dazu sagt die Begründung ist Kibetzelem Lokima Saita Adam. Sehr, sehr wichtiger Satz. Die Begründung dafür, dass wir nicht frei über das Leben von anderen Menschen verfügen dürfen, ist, dass jeder Mensch Bezelem Elohim ist. Jeder Mensch. In unserer Deklaration zwischen Jerusalem und Rom, die ich schon öfters erwähnt habe, gibt es eine Präambel. Die Idee der Präambel werde ich gestehen, bei meiner. In der Präambel habe ich, das ist noch, es gibt viele Sätze, die nicht von mir geschrieben wurden. Achtung, es war eine Arbeit von 22 Rabbinern. Das muss ich mal vorstellen, was es heißt, 20 Personen zu bringen, sich zu einigen. Es hat so ein Jahr gedauert, um das zu schreiben. 20 Rabbiner, von denen nicht alle mitgeschrieben haben, manche haben kommentiert, aber es haben eine Menge mitgeschrieben, plus noch, ich weiß, vielleicht 10 Berater nebenan. Und dann noch ein Jahr, bis alle bereit waren, es zu unterschreiben. Ja. Also, dort, aber ein Teil, den ich geschrieben habe, ist ganz am Anfang, nämlich, dass die Schöpfungsgeschichte, insbesondere der Teil, der sich auf der Schöpfung des Menschen bezieht, und die Geschichte von Noach, damit betont die Tora, dass alle Menschen verwandt sind, dass alle Menschen im Ebenbilde Gottes erschaffen wurden. Und es gibt im Mittelalter, und das dauert bis in der Moderne, eine Auseinandersetzung mit, was ist eigentlich Besonderes daran, jüdisch zu sein. Ein sehr interessantes Kapitel. Und obwohl es auch andere Auslegungen gibt, finde ich hier, dass die Tora sehr klar, also klarer als das kann ich mir kaum vorstellen, sich bekennt, alle Menschen sind im Ebenbilde Gottes erschaffen worden. Und das ist der Grund, dass jedes Leben endlos wert ist. Es gibt keine Grenze, es ist grenzlos. Und dann sagt Rashi etwas interessant. Eine kleine Bemerkung. Ki bezelem Elohim aset Adam, denn im Ebenbilde Gottes hat er den Menschen erschaffen, hat er gemacht. Wer? Wir wissen wer, aber steht nicht. Ja? Die Bemerkung Rashi ist wichtig, nicht um diesen Vers zu verstehen, sondern um Torah im Allgemeinen zu verstehen. Ki bezelem Elohim aset Adam, sagt Rashi im siebten Vers, das ist jetzt im Rashi-Text auf der fünften Zeile in Hebräisch und im deutschen Text ist es die siebte Zeile von unten. Asaita Adam Semikra Chaser, das ist ein Vers, wo etwas fehlt. Ja? Das heißt nicht, dass irgendein Kopiist vergessen hat, ein Wort zu kopieren, sondern dass das eine Ausdrucksart ist. Vezarich liot, es muss eigentlich sein, ja, Asa haoset Adam, der den Menschen gemacht hat, hat den Menschen Bezelem Elohim gemacht. Und wer ist das? Dafür müssen wir zurückschauen in Sefer Breshit, im ersten Kapitel, dass Gott eigentlich den Menschen erschaffen hat. Und dann fügt er hinzu, sollte jemand denken, dass Rashi hier vielleicht den Text der Tora ein bisschen beischreiben wollte. Das ist eine Form, die häufig vorkommt. Das heißt, es gibt häufig Verse, wo etwas fehlt, das für den Leser leicht ist, einzufüllen. Ja? Man kann sich vorstellen, was es ist. Aber das war wichtig. Das waren eigentlich die expliziten Verse, die den Menschen mahnen, nicht nur nicht zu morden, sondern es ist auch einer der Pfeiler, es ist das erste Tierschutzgebot, es ist ein Verbot eigentlich, aber es ist nicht ein Verbot des Tierschutzes, ja. Das erste Tierschutzgesetz hier. Es ist hier, dass die ganze Menschheit gemahnt wird, um sich nach einer bestimmten Form zu benehmen. Und dann dürfte man die Frage stellen, das muss ich noch hinzufügen, und damit mache ich fertig. Wie ist es möglich und wie ist es moralisch vertretbar, dass es Krieg gibt? Natürlich ist es erwünscht, dass wir Frieden haben. Aber dennoch kommt es manchmal zu Krieg. Darf man überhaupt Krieg führen? Es gibt Menschen, die der Meinung sind, dass Krieg unter allen Umständen verboten ist. Wir sind deutlich nicht dieser Meinung. Die Tora schließt Gesetze ein, wie man Krieg zu führen hat. Es gibt moralische Gesetze, manche, die eigentlich kaum vorzustellen, wie Menschen vor über 3000 Jahren diese Ge- und Verbote bekommen haben, wie Krieg zu führen. Die müssen gestaunt haben. Nicht weniger, als wenn sie gestaunt haben, dass man denen gesagt hat, nicht nur du sollst den Schabbat halten, sondern auch deine Diener. Das war auch so eine Überraschung. dass auch die Diener Anspruch haben auf den geistigen Tag. Und es gibt aber hier auf Basis von Miad Ish Achiv eine Auslegung von Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin. Der lebt im 19. Jahrhundert, war Rosh Yeshiva, der Yeshiva von Volozhin. Einer seiner Söhne war Meir Berlin, der sich dann zu Meir Bar Ilan genannt hat. Und nach ihm wurde die Universität Bar Ilan genannt. Und nach dem Vater, nach dem Bruder Chaim, wurde die Yeshiva Chaim Berlin benannt. Also dann wir beide. Jedenfalls, was sagt der Nazif? Miad ish achiv, wenn es Bruderschaft gibt, wenn die Menschen sich wie Brüder benehmen, wenn es Frieden gibt, dann gibt es ein allgemeines Mordverbot, ja? Tötungsverbot. Aber wenn es leider Krieg zwischen Menschen gibt, dann lässt sich das hier irgendwie nicht aufrechterhalten. Dann ist das hier auf diese Art nicht zutreffen. Menschen dürfen sich verteidigen, dürfen